Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Wir erinnern an die brasilianische Fußballlegende Pelé. Am Abend kam die Nachricht, dass der König des Fußballs mit 82 Jahren gestorben ist. Und fast so alt wie er wurde die britische Modedesignerin Vivienne Westwood. Auch sie ist heute gestorben, mit 81 Jahren. Und wir erinnern an viele weitere Persönlichkeiten, die der Kultur 2022 verloren gegangen sind. Mal schauen, wie viel Platz noch bleibt fürs Leben in unserem sehr vollen Fazit. Beginnen wir also mit der brasilianischen Fußballlegende Pelé. Tenor der Nachrufe: Brasilien verliert seinen König. Anne Herberg erinnert an einen der weltbesten Fußballer.
Goal! 1:0 gegen Italien im WM-Finale 1970. Von Pelé mit der 10 auf dem Trikot. Es ist die Krönung seiner Karriere. 3 WM-Titel. Bis heute hat das kein anderer Fußballer geschafft. Was mich besonders glücklich macht, und dafür danke ich Gott, dass diese 3 Weltmeistertitel Brasilien in der ganzen Welt bekannt gemacht haben. Das wird niemals vergessen werden, auch nach meinem Tod nicht. Was die Leute manchmal allerdings vergessen, ist, dass ich ja nicht nur 3 WM-Titel geholt habe, sondern mit dem FC Santos auch 2-mal die Club-WM gewonnen habe. Der einzige Fußballer, der also 5-mal Weltmeister geworden ist Brasilianer, ein gewisser Pelé. Technisch brillant, schnell und beweglich. Pelés Stil prägte das Bild des brasilianischen Fußballs. Keiner dribbelte so leichtfüßig um die gegnerischen Verteidiger herum wie er. Torschützenkönig, Landesmeister, Sieg in der Copa Libertadores und im Weltpokal. Oh hey, den König nennen sie ihn in Brasilien. Im Jahr 2000 wurde er zum Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Bescheidener machte ihn das nicht. Ich sage immer, die Gabe, die Beethoven als Musiker hatte, die Michelangelo als Maler hatte, die hat Gott gegeben. Und Gott hat Pelé ausgewählt, Fußball zu spielen. Warum er Pelé genannt werde, wisse er selbst nicht mehr genau, sagte er einmal. Sein bürgerlicher Name ist Edison Arantes do Nascimento. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, als Sohn eines Provinzfußballers und einer Wäscherin. Mit 11 bekommt er seine ersten Fußballschuhe. Mit 15 steht er zum ersten Mal für den FC Santos auf dem Platz. Den Verein, dem er fast die ganze Karriere lang treu blieb. Mit 17 Jahren wird Pelé erstmals Weltmeister, 1958 bei der WM in Schweden. Als Pelé Jahre später sein Tor Nummer 1000 schießt für den FC Santos, da läuten im ganzen Land die Glocken. Weniger erfolgreich verlief der Versuch, eine zweite Karriere als Sänger zu starten oder als Politiker. Mit seinen außerehelichen Kindern sorgte Pelé für Skandale, auch mit Sportskollegen eckte er an. Dennoch halten ihm viele Fans die Treue. Und banken um ihn während einer ganzen Reihe von Operationen. Doch dann die Diagnose: Krebs. Wenn ich im Himmel bin, hoffe ich, dass Gott mich genauso gut behandelt, wie alle Menschen mich behandelt haben. Er war der König des Fußballs.
Und über den möchte ich jetzt mit dem Dramatiker und Romanautor Moritz Rinke weitersprechen, Fußballkenner und Mitglied der Nationalmannschaft der Autoren. Guten Abend, Herr Rinke.
Guten Abend.
Sie waren ja sogar mal in Brasilien. Wie nah sind Sie Pelé gekommen?
Ja, das war bei einem Spiel, das wir gegen die brasilianische Autoren-Nationalmannschaft gespielt haben. Zuerst in Frankfurt. Und da war der Trainer der Sturmpartner von Pelé namens Pepe. Der lebt noch und trainierte die Brasilianer. Und nach dem Spiel kam er zu mir und gratulierte mir zu meinen Toren, was für mich quasi der schönste Ritterschlag eigentlich war. Und dann später beim Rückspiel in Sao Paulo war ich so nervös, dass ich die größte Chance des Spiels, die spielten 0-0, versiebte, weil ich immer dachte, Pelé würde Spielfeldrand auftauchen und seinem Sturmpartner Pepe einen Besuch abstatten.
Hat er aber nicht.
Hat er nicht, leider nicht. Ja, und dann war ich bei meiner ersten Reise nach Brasilien, da war ich noch ein Student, reiste ich nach Brasilien und bin auch ins Maracanã-Stadion gegangen und schlief in einer meiner ersten Nacht in Brasilien in dem Hotel, in dem Pelé übernachtete, bevor er sein 1000. Tor für den FC Santos erzielte, wo dann ja, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, überall im Lande die Glocken läuteten. Und da war so ein Schild, das war natürlich leider habe ich nicht das Zimmer erwischt, in dem Pele geschlafen hat.
Was haben Sie denn heute Abend gemacht, als Sie gehört haben, dass er gestorben ist?
Ja, ich habe mir, als ich erfahren hatte, dass der Maradona starb, da habe ich mir die Tore angeschaut. Das kann man ja bei YouTube immer sehr schön. Und das ist schon auch beeindruckend. Also auch dieses 1:0 gegen Italien im Endspiel 1970, was wir auch gerade im Einspieler gehört hatten, das ja auch sein letztes Tor war für die brasilianische Nationalmannschaft. Ein Kopfballtor. Also er war so wahnsinnig vielseitig. Also Messi und Maradona sind ja keine Kopfballungeheuer. Aber eben Pelé war auch das und eben auch was er am Ball konnte und diese Körpertäuschung. Da war er seiner Zeit voraus, was Schnelligkeit, Ballbehandlung und eben diese Täuschung des Gegners oder Antizipation des Gegners auch, wie er sich bewegt. Das ist etwas, was man heute wieder aufscheinen sieht im Spiel von Messi, gesehen hat bei Maradona. Bei Maradona vielleicht nochmal wilder, bei Messi perfektioniert, präziser. Aber alles war schon bei Pelé angelegt.
Als einziger Spieler der Welt war er also dreimal Weltmeister in einer Zeit, ja, in der der Fußball noch nicht so kommerzialisiert war wie heute. Aber Pelé hat diese Entwicklung also jetzt von Werbeverträgen und dicken Geldkoffern ja wohl irgendwie mit eingeleitet.
Ja, er schreibt natürlich das erste große südamerikanische Märchen eines Fußballers, der eben vom Schuhputzer zum Weltstar wird. Aber er schreibt eben auch die Geschichte, wie sich Spieler kommerzialisieren. Und er war nach 58 bei der WM in Schweden, kann man Beiträge sehen, in denen er schon sitzt und Hof hält, also wie viele zahlreiche Journalisten um ihn herum lagern und dieser Star-Kult geboren wird und Interviews angeblich $50.000 kosteten und er Werbeverträge für Pepsi und American Express und sogar Viagra unterzeichnete und ebenso die erste Werbeikone des Sports wurde. Und wenn man das vergleicht mit anderen großen Ballkünstlern des brasilianischen oder südamerikanischen Fußballs, die Garrincha zum Beispiel, einer der ganz großen, der immer im Schatten von Pelé stand, obwohl er eigentlich der Garant war für die WM 62, wo Pelé ja überhaupt nicht gespielt hat. Nur ein Spiel und dann war er verletzt und Garrincha hat es eigentlich möglich gemacht, dass eben der zweite WM-Titel geholt wurde. Und der ist eben verarmt am Ende und war dem brasilianischen Volk sehr nah, weil er eben so Verfehlung hatte und sein Leben nicht mehr lenken konnte. Und das kann man ja auch mit Maradona und dem argentinischen Volk vergleichen, wie nah Maradona immer diesen Menschen dort war und vergöttert wurde und blind verehrt wurde. Und das war bei Pelé anders. Er wurde respektiert, verehrt, aber nicht blind geliebt.
Ist das Leben von Pelé trotzdem eine Heldengeschichte?
Ja, also ich meine, das ist ein außergewöhnlicher Fußball, nicht ganz uneitel, wie wir ja auch gehört haben, dieser schöne Beethoven-Vergleich. Aber wenn man ihn spielen sieht, dann ist das für einen Fußballer wie mich eine Ouvertüre, ja. Also sind wir schon wieder bei der Musik. Das ist schon ein großer Künstler gewesen. Und wie gesagt, es gibt so ein Kinderbuch, was ich meinem Sohn schon mehrmals vorlesen musste, wie ihm der Vater von Pelé, selbst ein Fußballer, der kein Großer werden konnte, 54 bei der verkorksten WM beim Ausscheiden genau in der Schweiz weinte und Pelé, der junge 14- oder 12-Jährige, seinem Vater tröstete und sagte, er würde seinen Vater irgendwann glücklich machen und den Titel für das Land holen. Und ja, das ist natürlich auch eine Geschichte, die mich gerührt hat.
Der Schriftsteller Moritz Rinke über den verstorbenen Weltfußballer Pelé. Herzlichen Dank, Herr Rinke, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Brasiliens künftiger Präsident Lula da Silva twitterte, es gab niemals eine andere Nummer 10 als ihn. Bleiben wir in Brasilien. Die Regierungszeit des rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro war für die Kultur des Landes verheerend. Bolsonaro hatte einen regelrechten Kulturkampf gegen jede Form von Gesellschaftskritik entfesselt. Gefördert wurde nur noch, was das Riesenland positiv erscheinen ließ. Das soll sich nun ändern, wenn der Linke Lula da Silva am 1. Januar seine dritte Präsidentschaft antritt. Peter B. Schumann über den kulturpolitischen Neustart in Brasilien.
Wir werden in diesem Land eine Kulturrevolution durchführen. Sie haben das Kulturministerium abgeschafft. Wir werden das Ministerium wieder errichten und außerdem Kulturkomitees in jedem Bundesstaat schaffen.
Lula da Silva wurde auf seinen zahllosen Wahlkampfveranstaltungen im letzten Herbst nicht müde, dieses Versprechen zu betonen. Denn er kennt die Bedeutung der Kultur als Ausdruck der Diversität für ein Land wie Brasilien sehr genau. Zu Beginn seiner ersten Regierungszeit 2003 hatte er bereits den legendären Sänger Gilberto Gil als ersten schwarzen Kulturminister berufen, der in den 1960er Jahren zusammen mit Caetano Veloso den Tropicalismo begründete. Bolsonaro und seine Ideologen setzten dagegen auf einen weißen Kulturbegriff, wie er in der Kolonialzeit üblich war, als den Afro-Brasilianern allenfalls eine folkloristische Existenz zugebilligt wurde. Und er verdammte bei jeder Gelegenheit Vertreter einer diversen Kultur.
Unsere Regierung ist dabei, nach zwei Jahrzehnten der künstlerischen und kulturellen Zerstörung, vor allem der Bildung, die Herrlichkeit und Heiligkeit unserer portugiesischen Sprache wiederherzustellen. Und wir werden es nicht länger dulden, dass linke Individuen wie Caetano Veloso uns der Zensur bezichtigen. Solche Leute sind Lügner und Kanaillen.
Von nun an soll Schluss sein mit dem Kulturkampf und dem ideologischen Grabenkrieg. Für Präsident Lula da Silva ist die Kultur keine Nebensache, sondern eine der wichtigsten Prioritäten seiner Politik. Dazu muss zunächst die Verwaltungsstruktur des Ministeriums wieder aufgebaut werden, die weitgehend demontiert wurde. Die Spitzenpositionen der verschiedenen Förderungseinrichtungen müssen neu besetzt werden, besonders der Fundação Palmares, der wichtigsten Stiftung der schwarzen Kultur. Sie sorgte für eine hohe Anerkennung der historischen Leistung des Befreiungskampfes der Schwarzen, den der von Bolsonaro ernannte Leiter jedoch völlig negierte. Außerdem will Präsident Lula da Silva den kulturellen Zentralismus beenden.
Die Kultur der Regionen müssen wir wieder sichtbar machen. Die Kultur von Goiás, von Pernambuco, von Bahia, von Amazonien. Und wir dürfen es nicht dem Fernsehen überlassen, aus der südlichen Mitte des Landes die Kultur des ganzen Landes zu verbreiten. Wir müssen vielmehr dafür sorgen, dass auch im Süden die kulturell reichsten Regionen bekannt werden.
Für die Durchführung dieser riesigen Aufgabe konnte er den Kulturetat verfünffachen und die Sängerin Margarete Menezes gewinnen. Die 60-Jährige ist die erste schwarze Frau im Kabinett einer Bundesregierung. Wie Gilberto Gil stammt sie aus Bahia und ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der brasilianischen Popmusik. In einem ihrer ersten Statements nach der Ernennung sagte sie:
Das Wichtigste ist im Augenblick die Reorganisierung des Ministeriums. Dann hat der Präsident als weitere zentrale Aufgabe die Förderung der Regionalkultur vorgegeben, bei der uns die regionalen Komitees helfen sollen. Gestützt auf die viele Zustimmung, die wir für unsere Mission erhalten haben, werden wir uns nun an diese Aufgaben machen.
Politische Erfahrung hat die neue Kulturministerin noch nicht. Sie ist jedoch gesellschaftspolitisch sehr engagiert und hat 2004 eine Kulturfabrik in einem der armen Viertel in Salvador gegründet, wo sie aufgewachsen ist. Dort können Jugendliche eine berufliche Fortbildung erhalten oder ihre künstlerischen Fähigkeiten erkunden. Ihr Profil entspricht damit dem zentralen Sozialprogramm Lula da Silvas. Für die administrativen Aufgaben hat sie ein erfahrenes Team an ihrer Seite. Unterstützung für ihre Mission findet sie reichlich, natürlich vor allem von den Kulturschaffenden, die endlich von Bolsonaros Zumutungen befreit werden wollen. Die Wahl von Margarete Menezes als Kulturministerin ist für sie ein Zeichen der Hoffnung. Hier ist das berühmte Protestlied Apesar de Você von Chico Buarque nach einer Zeit der Dunkelheit signalisiert. Nach allem, selbst der Verfolgung der Blumen, kommt morgen ein neuer Tag. Eine neue Zeit für die Kultur Brasiliens.
Peter B. Schumann über Brasiliens kulturpolitischen Neubeginn. Ja, heute Abend haben sich die Nachrichten überschlagen, denn auch die britische Modedesignerin Vivienne Westwood ist gestorben. Eine Ikone des Punk. We'll be right back.
Einer spielte sich groß auf. Ein rothaariger Typ namens Malcolm McLaren, der laut eigener Aussage daran arbeitete, eine gnadenlose, wunderbare Energie zu bündeln, die sich anfühlt wie der erste Fick. Passenderweise trug seine Boutique in der Londoner King's Road den Namen Sex, auch wenn McLaren zuweilen vergaß, dass er den Umsturz nicht alleine plante. Gelegentlich ritt ihn die Egomanie so sehr, dass er die Frau, mit der er den Laden betrieb, herablassend als »meine Näherin« bezeichnete.
Malcolm und ich hatten uns so intensiv mit Street Fashion beschäftigt, dass wir schließlich unsere eigene Mode kreierten, eine Subkultur, die wir im Alleingang aus der Taufe hoben, Punkrock eben. Nur, dass die Leute das erst kapierten, als die Sex Pistols kamen.
Die Frau mit der platinblonden Stachelfrisur heißt Vivienne Westwood. Und sie ist es auch, die das Outfit für die von McLaren zusammengestellte Boygroup, die eben erwähnten Sex Pistols und die neue Subkultur entwirft. Etwa das ikonische T-Shirt mit der Aufschrift Destroy über einem flammend roten Hakenkreuz oder das Motiv zweier sich gegenüberstehender Cowboys mit aus der Hose hängenden Penissen. Kombinierbar mit zerrissener Jeans, Sicherheitsnadeln oder Hundehalsband, ein provozierend dekonstruktivistischer Look, der dem britischen Establishment die im Skandalfilm Uhrwerk Orange beschworenen Tollschocks bildlich vor Augen führt. Anti-autoritär, antisozial, anti-design und anti-fashion. Der Regisseur Julian Temple.
Vivienne Westwood was punk.
Vivienne Westwood war Punk. Sie war eine unglaublich anziehende Frau. So still, so kreativ. Was sie schuf, war originell, ja einzigartig. Und es kam keineswegs von Malcolm, sondern einzig und allein von ihr. Er war der Impresario, aber sie war die Designerin.
Vivienne was the designer.
Aber am Ende interessierte mich Punkrock nicht mehr, weil die Punks ihr Gehirn nicht benutzten, bloß weiter Pogo tanzten. Aber so funktioniert das nicht. Man kann nicht immer weiter um sich treten, durch die Gegend rotzen und alles scheiße finden.
Damals dachte ich, Mode sei eine Art Kreuzzug, hat Westwood später eingestanden. Aber Punk war nach nicht mal 2 Jahren zum Grölzer und Toter Hosen heruntergekommen und der Tochter eines Schuhmachers und einer Weberin eines klar, dass Mode eben nicht stehen bleibt. Erst entwirft sie noch den Look von New Wave Bands wie Bow Wow Wow oder Bananarama, ehe sie ab 1981 eigene Catwalk-Kollektionen präsentiert. Als Eklektikerin wie selbstverständlich Tütü und Krinoline, gediegensten Tweed mit Bustiers und Plateauschuhen, Native American-Schmuck mit Uniformen der Fremdenlegion kombiniert. In dem Sinne, dass Schick frei ist und immer dann am radikalsten, wenn er verschiedene Historien und Kulturen zusammenbringt. Dass die 66-jährige Vivienne Westwood bei ihrer Erhebung in den Adelsstand keinen Slip unter ihrem Rock trug, gehört zur selben Stadt-Guerilla-Geschichte. Am vielleicht treffendsten hat sie ihr Verständnis von Mode in einer Fashion-Show auf den Punkt gebracht, bei der die Models aus einem riesigen vergoldeten Bilderrahmen auf den Laufsteg stolzierten und anschließend wieder darin verschwanden. Irgendwer ist eben immer Avantgarde vor den anderen, und wer das nicht begriffen hatte, dem half Vivienne Westwood gern auf die Geschichts- und gedankenlahmen Sprünge.
Das 20. Jahrhundert war ein Fehler. Es predigte das Konzept, die Vergangenheit zu zerstören. Aber das ist so, als würde man einem Wissenschaftler befehlen, seine Erkenntnisse zu verbrennen. Wie irre ist das denn, alles Große zu negieren, die Genies, die es erst hervorgebracht haben. Und genau das ist der Denkfehler dieser Leute, zu glauben, alles aus sich selbst schöpfen zu können. Und eben deshalb sind sie keine Künstler.
Skye Nonhoff erinnerte an die britische Modedesignerin Vivienne Westwood, die mit 81 Jahren gestorben ist. Zum Jahresende hatten wir eh vor, an verstorbene Kulturschaffende zu erinnern, denn wieder haben wir viele bedeutende Persönlichkeiten verloren, darunter besonders viele, die vor und hinter der Kamera gearbeitet haben. Für Stefan Keim war es nicht einfach, eine Auswahl zu treffen. Hier sein Kulturnekrolog 2022.
Thank you. 260 Drehtage, ein Budget von 25 Millionen Mark. Solche Dimensionen gab es damals nicht im deutschen Film, bis Wolfgang Petersen vor gut 40 Jahren Das Boot drehte. Ein internationaler Erfolg. Für den Regisseur aus Ostfriesland die Eintrittskarte für Hollywood. Wie er die enge Atmosphäre im U-Boot einfing, setzt bis heute Maßstäbe. Normalerweise sind Kulissen für so einen Dreh an einer Seite offen, für Scheinwerfer und Kameras.
Wir haben gesagt, wir drehen nur so in dem Boot, wie es wirklich ist, zu und drehen mit Handkamera und so weiter, um so also diese Klaustrophobie richtig durchzukriegen. Und das war schwer, über Monate hinweg da zu drehen. Das war ganz schlimm.
Im Sommer starb Wolfgang Petersen mit 81 Jahren an Krebs. Er hatte noch viele Pläne. Falls es einen Himmel gibt, hätte er dort grandiose Besetzungsmöglichkeiten, allein mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die in diesem Jahr verstorben sind. Michael Degen aus Chemnitz zum Beispiel, der seine deutsch-jüdische Geschichte in der Autobiografie Nicht alle waren Mörder aufschrieb. Christiane Hörbiger, Dieter Mann, Uwe Bohm, der als Protagonist Peter Zadeks ein Theaterstar war, Hardy Krüger wäre bestimmt in einem himmlischen Katastrophenfilm Wolfgang Petersens dabei. Krüger gehört in die Annalen Hollywoods wie die verstorbenen Anne Hesch, James Caan, William Hurt und Sidney Poitier.
Ich bin dein Sohn. Ich liebe dich. Aber du denkst und fühlst noch als Farbiger. Ich denke und fühle einfach. Als Mensch.
Poitier war in den 50er und 60er Jahren der einzige Schwarze, der regelmäßig in Hollywood Hauptrollen bekam. In Rat mal, wer zum Essen kommt, will er eine junge weiße Frau heiraten und treibt ihre scheinbar liberalen Eltern in heftige Konflikte. Für die Komödie Lilien auf dem Felde bekam er als erster Schwarzer den Oscar für die beste Hauptrolle. Der erste Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann im amerikanischen Fernsehen geschah zwischen Lieutenant Uhura und Captain Kirk in der Serie Raumschiff Enterprise. Wie Sidney Poitier wurde auch Uhura-Darstellerin Nichelle Nichols von der afroamerikanischen Gemeinschaft verehrt.
Bei mir hat sich noch niemand gelangweilt. Heute machen wir eine Schaffe, eine Zentralschaffe.
Eine was?
Eine Überheule, verstehen Sie?
Nein.
Heinz Behrens war ein Star des DDR-Fernsehens, vor allem als Maxe Baumann in der gleichnamigen Komödienserie. Im Film Liebe auf den letzten Blick spielte er zusammen mit Eva-Maria Hagen, die ebenfalls in diesem Jahr verstarb. Zweimal Fernsehliebling des Jahres in der DDR wurde die Schauspielerin und Kabarettistin Ellen Tietke. Günter Lamprecht war Franz Bieberkopf in Fassbinders Serie Berlin-Alexanderplatz und Tatortkommissar, Rainer Basedow viele Jahre prägendes Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und Ralf Wolter wurde allein schon mit einem Satz berühmt.
Ihr werdet euch wundern, wenn ich mich nicht irre.
In den Karl-May-Filmen der 60er Jahre und immer noch kein Ende mit wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspielern, die von uns gegangen sind. Angela Lansbury, die schon 1944 für ihr Debüt im großartigen Thriller Das Haus der Lady Allquist für einen Oscar nominiert wurde und später Mord zu ihrem Hobby machte. Robbie Coltrane, der den sanften Riesen Hagrid in den Harry Potter Filmen wunderbar gefühlvoll spielte. Jean-Louis Trintignant, eine Ikone des französischen Kinos. Monica Vitti, die in zentralen Filmen Antonionis die Hauptrollen spielte. Und wo wir schon beim europäischen Kino des 20. Jahrhunderts sind, sei natürlich Jean-Luc Godard erwähnt. Er hat Sehgewohnheiten verändert, die Nouvelle Vague mitgeprägt und war später ein großer Unangepasster, der mit seinen Filmessays herausforderte. Großer, unangepasster, das ist auch eine gute Beschreibung für Herbert Achternbusch.
Nein, ich hätte im Wirtshaus, da sagt einer, geht dann kommst am 10. Da sagt der andere, völlig gedankenverloren, wann ist es der 10., ist der am 11.
Achternbusch war ein Meister des Absurden, das er oft aus Alltagsbeobachtungen ableitete. Ebenfalls nah dran am Leben war Klaus Lemke, der die meisten seiner Filme mit Laien besetzte und improvisieren ließ. Ohne diese beiden Filmemacher sieht die Kulturwelt Münchens anders aus. Wolfgang Kohlhaase war einer der wichtigsten deutschen Drehbuchautoren und wurde mit Erich Kästner und Billy Wilder verglichen. Hans Neuenfels drehte Filme und war als Schauspiel- und Opernregisseur aktiv. Die Erinnerung an Dieter Wedel, den König der Fernsehmehrteiler, wird wohl durch die Anschuldigungen gegen ihn im Rahmen der MeToo-Debatte überschattet bleiben. Jerry Lee Lewis war ein enthemmter Rock'n'Roll-Star in den 50er Jahren, zündete schon mal sein Klavier an und heiratete eine 13-Jährige. Der Skandal veränderte seine Karriere. Er fand in der Country- und Western-Szene musikalisches Obdach. Christine McVie von Fleetwood Mac verließ ebenso die Weltbühne wie Michael Lee Adey, der unter dem Namen Meatloaf bekannt war.
Was Sie vor Augen haben, meine Damen und Herren, dieses Gewimmel, das sind Buchstaben. Entschuldigen Sie. Schwer zu entziffern, ich weiß, eine Zumutung.
Mit viel Ironie und Humor, in seiner Jugend auch mit einem gerüttelt Maß an Wut, prägte Hans Magnus Enzensberger das intellektuelle Leben Deutschlands. Die Kursbücher und die andere Bibliothek sind nur einige Zeugnisse, die von ihm bleiben werden. Hilary Mantel schrieb bedeutende historische Romane, Ali Mitgutsch erfand die Wimmelbilderbücher und die deutsch-israelische Autorin Inge Deutschkron kämpfte ihr langes Leben lang gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Hermann Nitsch war ein ekstatischer Aktionskünstler und die Klassikwelt trauert um den wunderbaren Dirigenten Stefan Scholtes. Er machte das Essener Alto Musiktheater zu einem der wichtigsten Opernhäuser Deutschlands, dirigierte mit unglaublicher Energie und ist am Pult zusammengebrochen, während er eine Oper seines Lieblingskomponisten Richard Strauss dirigierte. Es ist ihm zuzutrauen, dass er sich genau so einen Tod gewünscht hat, bloß ein bisschen später.
Stefan Keim erinnerte an die verstorbenen Kulturschaffenden des Jahres.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jädecke.
Das Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles hat Äußerungen des US-Musikers Kanye West an die Spitze einer Liste der 10 schlimmsten antisemitischen Vorfälle des Jahres gesetzt. In seinem Bericht bezichtigt ihn das Zentrum zahlreicher antisemitischer Ausfälle. West, der sich mittlerweile nur noch Ye nennt, habe dazu beigetragen, dass Judenhass Teil des Mainstreams in sozialen Medien geworden sei. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Ye hatte in den sozialen Medien Theorien einer jüdischen Weltverschwörung verbreitet. Auf Twitter hatte er im Dezember ein Bild eines Hakenkreuzes geteilt. Daraufhin war er, zum zweiten Mal bereits, bei Twitter gesperrt worden. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum zählt in seiner Liste auch die Kasseler Kunstausstellung Documenta 15 zu den schwerwiegendsten Antisemitismus-Vorfällen in 2022. Grund dafür ist die Ausstellung des Banners People's Justice des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi. Dass das Werk überhaupt gezeigt worden war, bezeichnete das Wiesenthal-Zentrum als einen Ausdruck davon, wie Tabus um das Zeigen von Hass gegen Juden in Deutschland bröckelten.
Nach Spenden aus umstrittenen Quellen für das Berliner Humboldt-Forum fordert Kulturstaatsministerin Roth mehr Transparenz. Der Deutschen Presseagentur sagte die Grünen-Politikerin, als erster Schritt sei die Spendenrichtlinie neu gefasst und verschärft worden. Zuvor war über als antisemitisch und antidemokratisch interpretierte Äußerungen eines bereits verstorbenen Spenders diskutiert worden. Roth sprach sich auch für einen kritischen Umgang mit den umstrittenen christlichen Symbolen am Gebäude aus. Der Anspruch des Humboldt-Forums solle sein, eine für Weltkultur offene Einrichtung zu sein, die sich der eigenen kolonialen Geschichte stelle. Deshalb müsse erklärt werden, was die Kuppel mit Kreuz und das Spruchband mit kombinierten Bibelzitaten historisch bedeuteten. Nach der Entscheidung für den Standort Düsseldorf soll im Januar mit der Arbeit zur Einrichtung des Deutschen Fotoinstituts begonnen werden. Eine Gründungskommission werde zu Jahresbeginn ihre Arbeit aufnehmen, teilte das nordrhein-westfälische Kulturministerium mit. Die Kommission werde einen Zeitplan für den Bau, die Organisationsform und das inhaltliche Konzept des künftigen Fotoinstituts erstellen. Nach jahrelanger Debatte war im November entschieden worden, dass das Deutsche Fotoinstitut in die NRW-Landeshauptstadt kommt. Sowohl Düsseldorf als auch Essen wollten das Projekt bei sich ansiedeln.
Deutschlandfunk Kultur.
Unsere Fotobücher des Jahres.
Ja, Fotobücher, das ist ja eine ganz eigene Kunstgattung. Fotografien, die zwischen zwei Buchdeckeln Geschichten erzählen. Wir stellen in diesen Tagen eine Reihe von herausragenden Fotobänden vor, die in diesem Jahr erschienen sind. Teil 6 dieser Reihe zeigt uns heute Nigeria. Last Day in Lagos heißt das Buch von der New Yorker Fotografin Marilyn Nance. 1977 hat sie das wohl wichtigste panafrikanische Fest aller Zeiten besucht, die Festtag 77 in Lagos. 45 Jahre später hat sie ihre Aufnahmen erstmals in Buchform veröffentlicht. Eine Empfehlung von Tobi Müller.
Tonight we present a landmark in television entertainment. Roots, the current number one best-selling novel, is the television event of the year.
1977 erreichte der panafrikanische Gedanke selbst die Wohnzimmer der USA. Roots, Wurzeln, hieß die Fernsehserie, eine Geschichte der Sklaverei bis zu ihrer Abschaffung, beseelt von der Überzeugung, dass alle schwarzen Völker eins seien. We will be one village. Wir werden eine Sprache sprechen und ein Dorf sein, sagt ein angeketteter Schwarzer aus Gambia zum anderen. So endet die erste Folge der Serie. In diesem Geist reist die junge New Yorker Fotografin Marilyn Nance Anfang 1977 nach Lagos, Nigeria, zum größten panafrikanischen Festival aller Zeiten. Zum Second World Black and African Festival of Arts and Culture, kurz Festac 77. Etwa 16.000 Teilnehmer aus 56 afrikanischen Nationen und der Diaspora treffen zusammen, um das neue afrikanische Selbstbewusstsein zu feiern. Darunter Stars wie Stevie Wonder, Gilberto Gil oder die Südafrikanerin Miriam Makeba. Vier Wochen lang dauert die Feier. Es gibt Paraden, Konzerte und Kolloquien. Aber auch abseits der großen Bühnen ist viel los. Wie der angenehm voluminöse Bildband Last Day in Lagos nun erstmals zeigt. Man sieht den Bildern an, dass sie keinen offiziellen Auftrag haben. Die Autorin folgt ihren eigenen Interessen. Marilyn Nance folgt Vätern in verbeulten Limousinen, die mit Kindern unterwegs zu einem Konzert sind. Sie zeigt Szenen im Bus, auf der Straße, beim Abhängen, Reden, Feiern. Doch auch das ikonische Bild des Festivals stammt von Nance. Ein lächelnder nigerianischer Marinesoldat steht mit einem Schild neben Stammeskriegern im vollen und neu gebauten Nationalstadion. Selbst die Stars der Zeit wirken bei Marilyn Nance ganz entspannt, wenn sie nicht gerade auf einer Bühne stehen. Seien es die glamourösen US-amerikanischen Aktivisten und Schriftstellerinnen wie Louis Farrakhan und Audre Lorde, sei es Sun Ra, der afrofuturistische Jazzmusiker, der an einem Nachmittag scheinbar öffentlich probt, während von der Straße Leute locker im Türrahmen stehen und zuschauen. Marilyn Nance schaffte mit den Bildern, was der Panafrikanismus versprach. Egal, ob sie Hipster aus New York City in den Fokus nimmt, nigerianische Arbeiterinnen und Besucher, sie haben einen ähnlichen Glanz im Gesicht, eine Coolness in der Haltung, einen gelassenen Stolz. Als würden sie sagen, endlich, wir sind im postkolonialen Zeitalter angekommen und wir sind alle, logisch, black and beautiful. Festac 77 handelte aber nicht nur von Befreiung. Der bald weltberühmte Musiker Fela Kuti sollte erst das Programm mitbestimmen, beschwerte sich aber über Einflussnahme der Militärdiktatur und schied aus. In seinem eigenen Club, dem Afrika Shrine, veranstaltete er ein Gegenfestival und lästerte über die Regierung, die durch die gestiegenen Ölpreise reich wurde und für Festac mehr als 400 Millionen Dollar ausgab. Last Day in Lagos zeigt auch viele Bilder aus dem Shrine. Von Kuti, von Gastmusikern wie Stevie Wonder. Kaum war Festtag 77 vorbei, überfiel das Militär Kutis Club, vergewaltigte, prügelte. Fela Kutis Mutter starb an den Folgen eines Sturzes. Und ein drittes panafrikanisches Festival sollte nie mehr stattfinden.
In einem Gespräch mit der Herausgeberin, der New Yorker Kuratorin Olorimi Onabanjo, sagt die Fotografin Marilyn Nance, sie habe erst in Nigeria gelernt, dass sie dort niemand als Afrikanerin wahrnimmt, wie der Panafrikanismus sie gelehrt hatte. Und ein toller Text des nigerianischen Musikjournalisten Uchenna Ikonne erzählt Ähnliches über die Musik, nur andersrum. So wie die Fotografin Nance nämlich in Afrika ihre tatsächliche Heimat, die USA, spürte, so entdeckte Fela Kuti erst in Los Angeles, dass afrikanische Gewänder cool sind. Die Musik wusste immer, dass Wurzeln komplex sind. Man sieht sie nun auch in diesen Bildern, die viel zu lange in den Archiven lagen.
Unsere Fotobücher des Jahres. Tobi Müller über den Band Last Day in Lagos der Fotografin Marilyn Nance. Erschienen ist er bei Fourth Wall Books in New York, kostet um die $45. Während viele Kommunen über klamme Kassen klagen, steht die Stadt Monheim in Nordrhein-Westfalen, wie es aussieht, ziemlich gut da. So gut, dass Bürgermeister Daniel Zimmermann von der kleinen Peto-Partei nicht zögert, einen beträchtlichen Anteil in die kulturelle Bildung und für Kunst im öffentlichen Raum zu investieren. Allein in diesem Jahr wurden 3 Skulpturen in der Stadt installiert von Jeppe Hein, Toni Craig und Mischa Kubal. Im kommenden Jahr soll noch eine Großskulptur von Alicia Quade dazukommen. Dabei hat es Kunst im öffentlichen Raum nicht immer leicht. Darüber haben wir vor kurzem schon mal hier in Fazit gesprochen. Heute gucken wir uns das an, also am Beispiel von Monheim am Rhein. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Hallo, guten Abend.
Ja, warum setzen Sie so entschieden auf Kunst im öffentlichen Raum?
Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Tatsächlich kommen wir sehr stark aus der kulturellen Bildung. Monheim ist eine Stadt, in der 60% aller Grundschüler ein Musikinstrument lernen. Wir haben sehr viele Angebote auch der städtischen Kunstschule in den Grundschulen. Wir haben ein eigenes Ulla Hahn-Haus. Ulla Hahn, die Autorin, ist hier bei uns in Monheim aufgewachsen. Ihr Elternhaus ist heute ein Förderzentrum auch für Sprache und Literatur für Kinder und Jugendliche. Und ja, insofern gibt es ganz viele Kinder und Jugendliche, die jetzt auch mittlerweile aus der kulturellen Bildung erwachsen geworden sind. Und das Interesse an Kunst und Kultur in der Stadt ist groß. Und tatsächlich kommt auch die Kunst im öffentlichen Raum bei den Leuten sehr, sehr gut an.
Unangefochten?
Naja, Kritik gibt es immer. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht mit einem anderen Werk. Das ist von Thomas Stricker, der Geysir, wo inmitten eines Kreisverkehrs ein künstlicher Geysir installiert worden ist. Da gab es sehr viel Häme und auch Kritik. Wir sind von allen, auch Fernseh-Satire-Magazinen, hier auseinandergenommen worden. Der Bund der Steuerzahler hat uns 3-mal hintereinander ins Schwarzbuch eingetragen für angebliche Steuerverschwendung. Dass am Ende die Leute doch sehr froh waren, dass die Stadt es gemacht hat und dass wir uns von dieser Kritik nicht haben abbringen lassen. Viele Leute waren anfangs sehr verunsichert, auch wegen des Drucks von außen. Aber das Werk hat am Ende überzeugt und die Monheimer lieben ihren Geysir mittlerweile.
Kritik gab es auch an Markus Lüppert's Leder, eine Skulptur, die auf die Gänseliesel in Monheims Wappen verweist. Da war die Kritik, glaube ich, vor allen Dingen auch die Kaufsumme, ne? 700.000 Euro.
Naja, aber das ist jetzt eine 4 Meter hohe Bronzeskulptur. Wir haben einen eigenen Sockel dafür noch im Rheinufer gebaut, der auch ja, an die 10 Meter hoch ist, damit die dann in Höhe eben auch ungefähr des Straßenniveaus im Uferbereich sichtbar ist. Und ich glaube, günstiger hätte man sowas gar nicht machen können.
Wie ist Ihnen denn das überhaupt gelungen, so große Namen für Monheim zu gewinnen? Also wie laufen solche Verfahren ab in Ihrer Stadt? Wer entscheidet darüber, in welche Kunst investiert werden soll?
Naja, also da spielt tatsächlich auch die kulturelle Bildung eine sehr, sehr große Rolle. Das Team, das die Kunst im öffentlichen Raum betreut, sitzt auch bei uns in der Kunstschule, in der städtischen. Und dort überlegen wir gemeinsam, teilweise auch mit externer Beratung, teilweise aber eben auch nur mit dem internen Team, welche Künstlerinnen und Künstler wir ansprechen, wen wir zum Arbeiten auch in Monheim am Rhein einladen wollen. Und tatsächlich ist auch ja immer die Bedingung, dass wir versuchen wollen, auch eine Brücke zu den Leuten in der Stadt zu schlagen. Wir haben mit Jeppe Hein im Sommer eine sehr, sehr schöne Aktion gehabt, wo alle Grundschulkinder eingeladen waren, mit einem kleinen Paket von Jeppe Hein, das an die Kinder adressiert war, Gesichter zu malen. Die sind dann alle zu einer großen Leinwand aufgezogen worden, hängen bei uns in der Innenstadt auf einem riesigen Plakat. Und da geht es dann immer eben auch darum, wie wir diese Künstler und Künstler mit den Menschen in Kontakt bringen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das viele, auch sehr bekannte Künstler und Künstler, interessiert.
Das sind ja alles nicht übersehbare Kunstwerke, ne? Nichts, was man auf den zweiten Blick entdecken muss.
Ja, aber also man wird schon auch, sag mal, als Ortsunkundiger vielleicht immer mal wieder darauf stoßen. Klar haben wir jetzt auch relativ prominente Stellen im Stadtgebiet bisher mit Kunst im öffentlichen Raum dann ausgestattet. Aber grundsätzlich ist es auch ein Ziel, dass sich das in der Stadt verteilt. Wir wollen ja jetzt keinen Skulpturenpark in der Innenstadt machen. Das sind ja letztendlich auch ortsspezifische Arbeiten. Das heißt also, die Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, auch sich zu überlegen, was für den Ort, für die jeweilige Situation am geeignetsten ist. Und da schon das Ziel, auch durchaus das ganze Stadtgebiet einzubeziehen.
Wie sieht das mit dem Mitspracherecht der Bevölkerung aus?
Das hängt von den Arbeiten ab. Das ist natürlich dann auch unterschiedlich. Wir werden jetzt niemanden wie Tony Craig in den Workshop drängen, damit er dann eben auch mit Bürgerinnen und Bürgern seine Skulpturen gestaltet. Aber bei Alicia Quade zum Beispiel wird es so sein auch, dass dort eben auch Bewohnerinnen und Bewohner aus dem engeren Umfeld des Werks, das entstehen soll, eingeladen sind, um dann eben auch bei der Gestaltung mitzuwirken.
Ja, warum? Was ist das für ein Ort, in dem sie was genau vorhat? Blaues Band heißt das, glaube ich.
Genau, das ist eine relativ lange Fußgängerachse. Wir haben da einen Wohnbereich, der in den 60er und 70er Jahren entstanden ist, wo es sehr viele Mietwohnungen gibt. Und in diesem Bereich, der fast autofrei ist, haben wir eben eine relativ lange Achse, die jetzt von Alicia Quade mit Wasserbecken bestückt werden soll. Und zwischen diesen Wasserbecken wird es auch Spielelemente geben. Also es ist tatsächlich auch ein Kunstwerk dann zum Mitmachen, gerade auch für Kinder und Familien, die das als Aufenthaltsfläche nutzen können sollen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie ja die Familien, die dort leben, welche Ideen und Wünsche die vielleicht haben und inwieweit man die noch in dieses Kunstwerk integrieren kann.
Mhm. Wie würden Sie sagen, hat sich die Stadt Monheim durch die Kunst im öffentlichen Raum verändert?
Ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen offener geworden sind, auch für Kunst. Unser Ziel ist ja eben auch, ja, Menschen zu erreichen, die sich jetzt normalerweise nicht Museumsticket kaufen würden oder in irgendeine Galerie oder Ausstellung gehen würden. Das trifft natürlich dann auch manchmal Leute, die gar nicht mit Kunst konfrontiert werden wollen. So ist das eben im öffentlichen Raum. Aber insgesamt die Akzeptanz und die Offenheit dafür ist größer geworden. Und das ist auch mit ein Ziel, weil ich finde, in der Demokratie geht es ja eben auch darum, mit unterschiedlichen Meinungen und Positionen umzugehen. Und Grundbedingung für die Demokratie ist eben auch Pluralismus, dass man akzeptiert, dass es unterschiedliche Einstellungen, Werte, Ziele gibt von Menschen und Kunst gehört unbedingt dazu. Und sich darauf einzulassen, dass Künstler und Künstler Vorschläge und Ideen bringen, wie sie die Stadt gestalten und dass man das auch akzeptiert, selbst wenn es nicht dem eigenen Geschmack entspricht, das finde ich unglaublich wichtig und diesen Weg, den sind wir schon, glaube ich, ein gutes Stück gegangen.
Gibt es Arbeiten, die sich die Bürgerinnen und Bürger besonders angeeignet haben, also die einen Ort zu einer Art Magnet gemacht haben? Wir treffen uns da und da und dadurch auch im Grunde die Aufenthaltsqualität in der Stadt verbessert hat?
Also für die drei Werke, die wir jetzt in der Innenstadt finden, gilt das auf jeden Fall. Das ist jetzt schon auch eine Ortsbezeichnung, wenn man sich verabredet, dass man sagt, wir treffen uns am Kubus von Misha Kubal. Das gilt aber auch in gewisser Hinsicht für den Geysir, der ja immer nur alle paar Wochen dann ausbricht. Das ist ein Anziehungspunkt, wo wirklich Leute dann auch gezielt gucken, wann der nächste Ausbruch stattfindet. Und wir selbst schon mal an Mittwochvormittagen, auch die Tages- und Zeiten- und Wochentage ändern sich da immer mal wieder bei den Ausbrüchen. Also auch an einem Mittwochvormittag da schon mal 150 Leute standen, um dann diesen Ausbruch zu sehen. Insofern, ja, ist das wirklich auch für die Leute Teil der Stadt und eigentlich jetzt gar nicht mehr wegzudenken.
Kunst für alle. Daniel Zimmermann, Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, macht sich stark für Kunst im öffentlichen Raum. Herr Zimmermann, ich danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Mit der Corona-Pandemie hat der Podcast-Boom in Deutschland einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Deshalb lohnt es sich, mit Kais Harabi auf den Podcast-Jahrgang 2022 zurückzuschauen.
Dass Reality-Formate das Fernsehen aufgemischt haben, ist mittlerweile gut 20 Jahre her. 2022 hat auch die Podcast-Welt Reality für sich entdeckt. Allen voran der Podcast Raus, ab durch Europa. 4 Jugendliche zwischen 18 und 22 sind darin auf große Fahrt gegangen.
Leo. Ich bin Grete. Hi.
Janis und Alex. Hi.
Sie sind 4 von 7.000, die sich für diese Reise beworben haben. Sie kommen aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands und sind völlig verschieden aufgewachsen. Sie sind sich fremd und haben sich noch nie vorher gesehen. Bis jetzt. Für 3 Wochen geht's mit dem Zug quer durch Europa. Sie bekommen ein Interrail-Ticket, mit dem sie unbegrenzt über den Kontinent fahren können. Sie werden 7 verschiedene Länder sehen und an 8 Stationen Halt machen.
Und natürlich ist das nicht alles. Wie im Reality-TV mussten die 4 Challenges bestehen, ihre Handys abgeben und wurden immer von einem Team begleitet, nur eben mit Mikros und nicht mit der Kamera. Das vielleicht bemerkenswerteste von vielen gelungenen Formatexperimenten dieses Jahr. 2022 war aber auch das Jahr, in dem Podcasts unsere Faszination für Reality zum Thema gemacht haben. Allen voran dieser hier.
Hey, bevor es losgeht.
Die 2. Staffel Cui Bono. Die 1. beschäftigte sich mit dem Aufstieg des Radiomoderators Ken Jebsen, seiner Verwandlung in einen Verschwörungstheoretiker und seinen Fall in die Untiefen des rechten Rands im Internet. In der 2. Staffel widmen sich Host Cash Rauberos und sein Team dem YouTuber Rainer Winkler alias Drachenlord.
Der Fall ist beunruhigend, düster, auf den ersten Blick skurril, stellenweise auch irgendwie komisch. Aber er hat mehr mit uns zu tun, die wir so scheinbar unbeteiligt sind, als wir glauben. Denn am Ende geht es natürlich um viel mehr als nur um Rainer Winkler. Es geht um das Internet und um Öffentlichkeit und wie wir dieses Spiel um Aufmerksamkeit spielen. Ein Spiel, das uns alle als Gesellschaft verändert hat.
Die 1. Staffel gab 2021 die Initialzündung dafür, dass auch in Deutschland sogenannte Storytelling-Podcasts wahrgenommen wurden. Podcasts, in denen nicht mehr Promis zusammen im Studio sitzen und quatschen, sondern die Geschichten erzählen. Aufwendige Montagen aus Hosts, Interviewschnipseln, Musik und Ausschnitten aus Originalmaterial. Ob Anonymous in Legion Hacking Anonymous oder die Geschichte des Berliner Rappers Dennis Kuspert, der zum IS-Terroristen wurde, oder ein Mordfall auf Mallorca in The Real Bierkönig. Das Podcast-Jahr 2022 wurde bestimmt von spannenden Stories, am besten über echte Verbrechen. Der Boom von True-Crime-Geschichten hielt weiter an. Podcasts wie Mordlust und Zeitverbrechen dominierten die Charts auch dieses Jahr. Einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts ging dagegen in diesem Jahr zu Ende.
NDR Info. Das Coronavirus-Update.
Nach 113 Folgen war Schluss. Die Virologen Sandra Ziesek und Christian Drosten verabschiedeten sich. Das Coronavirus-Update erscheint nur noch unregelmäßig. Der Abschied fiel dabei ungefähr so aus, wie es große Teile des Podcasts waren. Unaufgeregt.
Also vielen Dank, alles vielen Gute Dank für Sie beide und wir freuen uns drauf, wenn wir uns wieder sprechen, hoffentlich dann aber aus einem eher erfreulichen Grund, auch das wäre ja nicht ausgeschlossen.
Das ist schön.
Ja, alles vielen Gute. Dank auch von mir.
Ja, danke von mir auch für die sehr guten Fragen, die über all die Zeit gestellt wurden.
Danke, bis dann.
Bis dann.
Danke, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Apropos. Information oder besser Falschinformationen über Corona sorgten gleich im Januar diesen Jahres für den größten Skandal in der Podcast-Welt. Und der betraf den momentan weltweit wohl erfolgreichsten Podcaster, den US-Amerikaner Joe Rogan.
Tech clearly has a censorship agenda when it comes to COVID, in terms of treatment, in terms of whether or not you are promoting what they would call vaccine hesitancy. They can ban you for that. They can ban you for, in their eyes, what they think is a justifiable offense.
Joni Mitchell und Neil Young warfen Rogan vor, Gästen in seiner Show nicht zu widersprechen, die Falschinformationen über die Covid-Pandemie verbreiteten. Beide Musiker zogen zeitweise ihre Songs von Spotify zurück und verlangten, dass die Plattform Episoden der Joe Rogan Experience zurückziehen sollte. Nach mehreren Tagen, in denen der Streit sich öffentlich hochschaukelte, griff Spotify schließlich ein und löschte tatsächlich mehrere Episoden des Podcasts. Der Streit zeigt, genauso wie die Blockbuster-Produktionen à la Cui Bono, dass Podcasts endgültig kein Nischending mehr sind. 2022 waren Podcasts absolut ein Massenmedium.
Kais Harabi. Und wenn Sie weiterhin an Podcast-Empfehlungen interessiert sind, dann nutzen Sie doch unser Format über Podcast in der DLF-Audiothek. Und jetzt schaut Tobias Wenzel noch voraus in die gedruckten Feuilletons vom Freitag, dem 30. Dezember.
Belanglos konnte ein Telegramm einfach niemals sein, weshalb es nicht selten auch schlechte Nachrichten überbrachte, plötzliche Krankheiten, Todesfälle oder abgesagte Hochzeiten, nachdem der Bräutigam plötzlich wortkarg erklärte, lieber nicht, schreibt Sandra Kegel in der Frankfurter Allgemeinen. Der Anlass? Die Deutsche Post stellt Ende des Jahres den Telegramm-Service ein. In Kegels Worten: Wenn am 31. Dezember das letzte Telegramm auf die Reise geht und der Dienst eingestellt wird, endet, Stopp, nach 178 Jahren, Stopp, ein Kapitel Telekommunikationsgeschichte. Schade, Stopp. Schön wäre, wenn Ende des Jahres weltweit auch die Indoktrinierung eingestellt würde. Aber in Russland ist die Indoktrinierung von Schulkindern seit dem Angriff auf die Ukraine im Frühjahr auf dem Vormarsch. Das berichtet Inna Hartwig in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Direktorin einer Schule im Südosten von Moskau ließ nach dem Unterricht Polizeibeamte bereitwillig eine ihrer Fünftklässlerinnen abführen. Die 10-Jährige soll in einem Klassenchat ukrainische Symbolik verwendet haben. Außerdem habe sie über Krieg und Frieden diskutieren wollen. In staatlichen Schulen Russlands soll aber nicht diskutiert, sondern gehorcht werden. Jeden Montag wird die russische Fahne gehisst und die russische Hymne gesungen, berichtet Hartwig weiter in der NZZ. Manche Kinder müssen mit dem Gewehr in der Hand an der Ehrentafel für einen in der Ukraine gefallenen Kämpfer ausharren, andere im Namen der Heimat im Schulhof marschieren. Verständlich, wer sich angesichts derartiger Berichte lieber schnell in die fiktive Welt von Literatur und Kino flüchtet. Der Tagesspiegel hat Mitarbeiter um ihre Einschätzung gebeten, welcher der beste Kinofilm 2022 war. Triangle of Sadness findet Gunda Bartels und begründet das so: Unerreicht schön schrecklich ist die infernalische Power, mit der der Schwede Ruben Östlund in seiner Kapitalismus-Satire die Kotzorgie der Reichen und Schönen auf einer Luxuskreuzfahrt umsetzt. Derbe Zeiten brauchen einen derben Klotz bzw. Kotz. In der Süddeutschen Zeitung schreiben gleich 30 Autoren und Intellektuelle über das jeweilige Buch, das ihnen 2022 besonders wichtig war. Für die Schriftstellerin Julie C. Kummer aller Art, der Kurzgeschichtenband von Mariana Leki. Denn Leki gebe poetisch Einblicke in die Alltagssorgen ihrer Figuren und mache dabei noch gute Laune. Die Geschichten, so C., sind so liebevoll erzählt und zeigen die Menschen immer wieder als Weltmeister im Durchhalten und Weitermachen, dass man beim Lesen immer wieder denkt, ach, wären die Menschen in echt nur so wie in diesen Geschichten. Und dann fällt einem auf, eigentlich sind die Menschen genau so. Man muss nur lernen, sie richtig zu sehen. Der Mensch Oliver Polak offenbart in der Welt seine nervöse Seite. Ich zerbreche innerlich vor Aufregung, erinnert sich der Comedian über seine Backstage-Begegnung mit Paul Stanley und Gene Simmons von der Hardrock-Band Kiss in Frankfurt. Simmons Mutter und Polaks Vater überlebten als Juden-Konzentrationslager. Und Polak thematisiert in seinen Bühnenprogrammen das Jüdischsein in Deutschland. Beim Treffen tauschen Gene Simmons und Oliver Polak Judenwitze aus. Gene fragt mich, was der Unterschied zwischen jüdischen Müttern und Terroristen ist. Dass man mit Terroristen verhandeln kann. Ich frage ihn, ob er weiß, warum jüdische Männer beschnitten sind. Er antwortet, you tell me. Weil eine jüdische Frau nichts anfassen würde, was nicht mindestens 20% reduziert wurde.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.